Willkommen zu unserer neuen Analyse für Sie. Heute geht es um ein Thema, bei dem wirklich fast jeder eine Meinung hat.
Meistens eine ziemlich feste, ja.
Genau. Es geht um die deutschen Beamten. Man denkt sofort an den sicheren Job, an gute Bezahlung und natürlich an die berühmten Privilegien.
Und es ist eine Debatte, die sehr schnell emotional wird. Das Klischee vom faulen, überbezahlten Beamten, das hält sich unglaublich hartnäckig.
Absolut.
Und unsere Mission heute ist es, genau dieses Klischee mal auseinanderzunehmen. Sie haben uns einen Artikel geschickt, der sich die gängigsten Mythen vornimmt und fragt, was ist da wirklich dran? Wir wollen für Sie herausfinden, was Fakt ist und was Fiktion. Und was ich daran so spannend finde, ist, dass es ja tief verwurzelte Annahmen in unserer Gesellschaft hinterfragt. Und um das gleich klarzustellen, es geht uns nicht darum, eine Seite zu verteidigen.
Nein, überhaupt nicht.
Wir wollen einfach die Fakten und Zusammenhänge aus dem Text verstehen, damit Sie am Ende ein klareres Bild haben. Okay, legen wir los. Fangen wir doch mal mit dem größten Brocken an. Die Altersversorgung. Man hört ja immer, Beamte bekommen ihre Pension geschenkt.
Mhm. Sie zahlen ja nicht in die Rentenkasse ein. Stimmt das so? Ist das ein Geschenk?
Das ist einer der größten Irrtümer überhaupt. Und die Quelle, die wir uns ansehen, die demontiert diesen Mythos komplett.
Okay. Im Grunde zahlen Beamte sehr wohl für ihre Altersversorgung. Nur eben anders. Man kann sagen...
Im Voraus?
Im Voraus. Wie meinen Sie das?
Das hat einen historischen Hintergrund. Bei der großen Rentenreform 1955 hat man die Beamtenbesoldung von vornherein um 7% niedriger angesetzt als die von vergleichbaren Angestellten.
Moment mal. Das heißt, das Geld wurde direkt vom Gehalt abgezogen, bevor es überhaupt auf dem Konto war? Quasi als vorweggenommener Rentenbeitrag?
Exakt. Und der Staat hat damals kalkuliert, dass dieses Modell für den Steuerzahler günstiger ist. Anstatt für jeden Beamten über 40 oder 45 Jahre Arbeitgeberbeiträge zu zahlen, zahlt der Staat nur die Pensionen für die, die das Pensionsalter auch wirklich erreichen.
Das klingt ja nach einer ziemlich kalten Wette auf die Lebenserwartung der Leute.
Das ist es im Grunde. Die Quelle argumentiert ja, dass nicht jeder Beamte die statistische Lebenserwartung erreicht. In besonders belastenden Berufen.
Polizei zum Beispiel.
Genau, die Polizei wird als Beispiel genannt. Wechselschichtdienst, hohe Risiken. Da ist die Lebenserwartung im Schnitt etwa 8 Jahre geringer.
Wow.
Jeder Beamte, der also früher stirbt, spart dem Staat bares Geld. Aber eine Frage bleibt. Wenn der Staat das Geld damals direkt einbehalten hat, wieso heißt es dann heute, die Steuerzahler müssten die Pensionen finanzieren? Das passt doch nicht zusammen. Wo ist das Geld hin? Das ist der entscheidende Punkt in der Quelle. Der Systemfehler, wenn man so will. Der Plan war, aus diesen einbehaltenen 7% Rücklagen zu bilden. Eine Versorgungsrücklage.
Damit hätten die Beamten ihre Pensionen also selbst finanziert.
So war es gedacht. Nur haben Bund und Länder diese Rücklage nie konsequent gebildet und das Geld stattdessen für laufende Ausgaben verwendet.
Das ist ja unglaublich. Das war also keine Panne, sondern eine politische Entscheidung.
Ganz genau. Und weil diese Rücklagen heute fehlen, müssen die Pensionen aus den laufenden Steuereinnahmen bezahlt werden. Das Geld wurde dem Beamten quasi abgezogen, aber nie für den Zweck zurückgelegt.
Und das ist ja nicht nur einmal passiert, oder?
Nein, der Artikel erwähnt, dass sich das vor etwa 15 Jahren wiederholt hat. Da wurde die Besoldung nochmal gekürzt, schrittweise.
Okay, das rückt die ganze Pensionsdebatte schon in ein völlig anderes Licht. Aber es gibt ja noch den Vorwurf, dass Pensionen im Gegensatz zu Renten nie gekürzt wurden.
Mhm.
Dass die Pensionäre immer verschont blieben.
Auch das ist laut unserer Quelle ein Mythos. Die Beamtenpensionen wurden sehr wohl gekürzt, parallel zu den Renten.
Und zwar um wie viel?
Um insgesamt über 8%. Der Rotstift hat da also definitiv nicht Halt gemacht. Wir sehen also ein Muster. An der Altersvorsorge wurde kräftig gedreht, um Kosten zu sparen. Aber wie sieht es denn beim laufenden Einkommen aus? Der Mythos ist ja, Beamte verdienen fürstlich. Ja, und bekommen Urlaubs- und Weihnachtsgeld und lehnen sich zurück.
Genau. Packen wir das Thema mal an.
Also die Quelle zeichnet hier ein Bild, das diesem Klischee fundamental widerspricht. Fangen wir mal beim Grundgehalt an.
Okay.
Die Bruttogehälter liegen nicht nur um die 7% für die Altersvorsorge niedriger, sondern oft um weitere 6% unter denen in der Privatwirtschaft, bei vergleichbaren Aufgaben.
Und das bei oft höherer Qualifikation. Viele haben ja studiert.
Richtig. Also tendenziell weniger Geld für mehr Ausbildung. Und bei der Gehaltsentwicklung über die Jahre wird die Lücke noch viel größer.
Da gibt die Quelle ja ein ziemlich krasses Beispiel, ja, sehr eindrücklich. Von 1970 bis 2000. Die Gehälter hochqualifizierter Angestellter in der Wirtschaft stiegen um 330%. Und bei den Beamten?
Im gehobenen und höheren Dienst waren es im selben Zeitraum nur 190%. Es gab immer wieder sogenannte Nullrunden.
Also Jahre ohne jede Gehaltserhöhung.
Genau. Die Gewerkschaften beziffern den gesamten Einkommensrückstand seit 1973 auf über 30%.
Und was ist mit den ganzen Zulagen? Dem berühmten 13. Monatsgehalt.
Ein klares Falsch laut dem Text. Es gibt weder Urlaubsgeld noch ein 13. Monatsgehalt.
Sondern?
Es gibt eine Sonderzahlung zu Weihnachten. Aber die entspricht bei weitem keinem vollen Gehalt, ist seit den frühen 90ern eingefroren und wird, das ist der Hammer, pauschal mit der höchsten Steuerklasse 6 versteuert.
Das heißt, da bleibt netto kaum was übrig.
Sehr wenig. Besonders drastisch wird der Unterschied bei den Zulagen für, sagen wir mal, belastende Arbeit, Schichtdienst.
Okay.
Ein bayerischer Polizeibeamter bekam bis 2017 nur 2,67 Euro pro Stunde für Nacht- und Wochenenddienste.
2,67 Euro? Das ist ja nichts.
In der Industrie sind da Zuschläge von 50% oder 100% normal. Okay, also wenn man das alles zusammennimmt, niedrigeres Grundgehalt, kaum Sonderzahlungen, dann bröckelt das Bild vom hochbezahlten Beamten. Aber die entscheidende Frage ist doch, was kommt am Ende raus? Ist die Pension nicht trotzdem viel höher als eine normale Rente? Das ist der Kern des Neides. Und hier wird die Quelle wirklich deutlich. Sie bezeichnet die Behauptung, Pensionen seien pauschal höher, als frei erfunden.
Frei erfunden? Das ist eine starke Aussage. Warum?
Weil die gängigen Statistiken, die man so liest, Äpfel mit Birnen vergleichen.
Okay, das müssen Sie uns erklären. Wo liegt da der Fehler?
Also, bei der Berechnung der Durchschnittspension wirft man alle in einen Topf. Vom einfachen Justizwachtmeister bis zum Gerichtspräsidenten.
Die extrem hohen Pensionen ziehen den Durchschnitt also stark nach oben.
Genau. Und bei der Berechnung der Durchschnittsrente passiert das Gegenteil. Die Topverdiener der Wirtschaft fallen aus der Statistik oft komplett raus.
Warum das?
Weil sie über der Beitragsbemessungsgrenze verdienen und den Rest privat absichern. Auch die Altersversorgungen von Selbstständigen wie Ärzten oder Anwälten tauchen da gar nicht auf. Man vergleicht also die gesamte Bandbreite des Staatsdienstes mit einem mittleren Segment der Privatwirtschaft.
Verstehe. Man lässt die Spitzenverdiener der Gegenseite einfach weg.
Sozusagen. Deshalb liefert der Text ein konkretes, vergleichbares Beispiel vom Finanzministerium Baden-Württemberg. Das ist wirklich erhellend.
Ja, das ist ein super Beispiel. Nehmen wir uns das mal vor. Also, Person A, Meister in der freien Wirtschaft, bekommt nach 45 Jahren eine gesetzliche Rente plus eine gute Betriebsrente. Zusammen brutto 2.359,19 €. Okay. Und was bleibt ihm netto?
Nach Abzug von Kranken- und Pflegeversicherung sowie Steuern bleiben ihm netto 2.111,30 €.
So, und jetzt Person B, der Beamte.
Genau. Ein Eichbeamter, ebenfalls Meister, vergleichbare Laufbahn, sein Brutto-Ruhegehalt liegt bei 2.300,04 €. Also brutto sogar etwas weniger. Und jetzt kommt's. Was bleibt ihm netto? Und hier ist der entscheidende Punkt. Nach Steuern und vor allem den Beiträgen für seine private Krankenversicherung, und die wird im Alter richtig teuer bleiben, ihm netto nur 1.830,62 €.
Das ist wirklich die Kernaussage. Das sind fast 200 € weniger im Monat.
Mhm.
Das stellt ja alles auf den Kopf, was man landläufig so hört.
Absolut. Dieser Faktor der privaten Krankenversicherung ist eben entscheidend. Pensionäre zahlen da im Alter schnell 300 bis 500 € im Monat.
Okay. Das Thema Geld scheint ein riesiges Missverständnis zu sein. Aber sprechen wir mal über die anderen angeblichen Vorteile. Die private Krankenversicherung selbst wird ja oft als Privileg gesehen.
Ja, Chefarztbehandlung, schnelle Termine.
Genau. Das muss doch ein echter Vorteil sein.
Die Quelle argumentiert, dass genau das Gegenteil der Fall ist und die Nachteile deutlich überwiegen.
Ach wirklich?
Beamte müssen sich privat versichern. Das ist keine Wahl. Der Staat zahlt nämlich nicht den Arbeitgeberanteil zu gesetzlichen, sondern erstattet als Beihilfe nur 50% der Krankheitskosten.
Wieder ein Sparmodell für den Steuerzahler. Genau. Und die Nachteile im Alltag sind, laut Text, erheblich. Erstens, ständige Vorkasse. Man muss Arztrechnungen oft erstmal selbst bezahlen und sich das Geld dann mühsam zurückholen.
Doppelter Verwaltungsaufwand. Drittens können Ärzte höhere Sätze abrechnen. Und ein ganz wichtiger Punkt, es gibt keinen Rundrum-Service. Bei Marea zum Beispiel muss man sich die Klinik selbst suchen und trägt bei Problemen das volle Prozessrisiko.
Die Quelle erwähnt da ja noch einen ziemlich beunruhigenden Aspekt.
Ja.
Als Privatpatient ist man ein attraktiver Patient. Man ist für Ärzte und Kliniken finanziell interessanter. Der Text berichtet, dass Beamte klagen, eher zu teuren, vielleicht auch manchmal unnötigen Operationen gedrängt zu werden. Oha. Das Fazit des Autors ist daher eindeutig. Fast alle Beamten, die er kennt, würden eine gesetzliche Krankenversicherung jederzeit vorziehen. Das Bild zerfällt also immer mehr. Geld ist es nicht, Krankenversorgung auch nicht. Aber kommen wir zum letzten großen Pfeiler, der sichere Job auf Lebenszeit, die Unkündbarkeit. Das ist doch das ultimative Privileg. Hier sagt die Quelle, nicht ganz richtig. Nicht ganz.
Eine Entlassung ist durchaus möglich. Zum Beispiel bei einer Haftstrafe von über einem Jahr. Das führt dann auch zum sofortigen Verlust aller Pensionsansprüche.
Und für junge Beamte ist das Risiko noch realer, oder?
Ja, Beamte auf Probe können leichter entlassen werden, etwa bei Dienstunfähigkeit.
Aber im Grundsatz ist das System ja auf Lebenszeit angelegt. Warum gibt es das überhaupt noch?
Das Prinzip hat wichtige Gründe. Es geht um die besondere Treuepflicht gegenüber dem Staat und dem Grundgesetz. Und es geht um Unabhängigkeit und Unbestechlichkeit.
Gerade bei Richtern und Polizisten.
Exakt. Sie sollen Entscheidungen treffen können, ohne Angst vor persönlichen Konsequenzen. Und dann gibt es noch den entscheidenden Tauschhandel.
Das fehlende Streikrecht.
Richtig. Die Unkündbarkeit ist der direkte Ausgleich dafür, dass Beamte nicht streiken dürfen. Das sichert die Funktionsfähigkeit des Staates. Man stelle sich vor, die Polizei oder die Feuerwehr würden streiken. Okay, wenn wir das jetzt mal alles zusammenfassen. Fast jeder angebliche Vorteil entpuppt sich als Mythos oder ist mit erheblichen Pflichten verbunden. Bleibt denn aus Sicht der Quelle überhaupt noch ein Vorteil übrig?
Doch, der Text benennt einen einzigen, aber durchaus gewichtigen Vorteil. Die ungebrochene Erwerbsbiografie.
Also die Sicherheit. Genau. Beamte sind in der Regel vor Arbeitslosigkeit geschützt. Das sorgt für eine extrem stabile Lebens- und Finanzplanung. Man kann ein Haus bauen und weiß, das Einkommen ist sicher.
Aber auch dieser eine echte Vorteil hat seinen Preis. Ganz genau. Er wird, so argumentiert der Text, bezahlt durch all die Pflichten, die wir genannt haben. Kein Streikrecht, Versetzbarkeit, besondere Treuepflicht und natürlich die Berufsrisiken im Polizei- oder Feuerwehrdienst. Das Bild hat sich also wirklich um 180 Grad gedreht. Viele Privilegien existieren nicht oder werden teuer erkauft. Die Kernthese der Quelle ist ja im Grunde, dass das System heute oft mehr dem Steuerzahler nützt als dem Beamten selbst.
Das ist die Quintessenz. Und der Artikel stößt damit ja eine viel größere Diskussion an. In den Reaktionen auf den Text wurde nämlich die Frage aufgeworfen, ob man das Beamtentum heute nicht auf die absoluten Kernbereiche des Staates beschränken sollte.
Also Polizei, Justiz, Feuerwehr.
Zum Beispiel. Und das wirft einen Gedanken auf, den Sie für sich mitnehmen können. Welche staatlichen Aufgaben sind für das Funktionieren unserer Gesellschaft so existenziell, dass wir sie unbedingt vor Streiks und der reinen Marktlogik schützen müssen? Eine sehr grundlegende Frage.
Und ist das Beamtentum auf Lebenszeit mit all seinen Pflichten und diesem einen Vorteil der Sicherheit die richtige oder in der heutigen Zeit vielleicht sogar die einzig verbliebene Antwort darauf?
Ein starker Gedanke zum Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, diese detaillierte Analyse hat Ihnen neue Perspektiven auf ein oft sehr emotional und selten faktenbasiert diskutiertes Thema eröffnet.